Liebe Gemeinde, eine Predigt über diese Stelle aus 1. Johannes 4, Vers 10, so wie es im Gottesdienstblatt steht. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Eigentlich eine Predigt über die Frage, was Gnade eigentlich ist. Und wir haben das in der alttestamentlichen Lesung aus Jesaja 55 ja schon anklingen gehört. Da heißt es, kommt und kauft ohne Geld. Warum gebt ihr Geld aus für Nahrung, die nichts bringt, die euch nicht nährt? Kommt zu mir und bekommt, was ihr braucht. Wie viel Geld wird ausgegeben für Dinge, die uns nicht satt machen? Und da kommt Gottes Ruf und sagt Gott zu uns, kommt zu mir, dann lebt ihr auf. Bei mir ist Gnade statt Forderung, satt werden umsonst statt Verausgabung ohne echte Gegenleistung. Wer mich hört, erhält köstliche Speise, gutes Essen. Und was ist die gute Speise? Das erfahren wir hier auch. Ein Bund, eine Vereinbarung, die einseitig von Gott kommt und die deshalb hält, weil er sie uns anbietet, ohne Gegenleistung. Und da ist Bekehrung und Umkehr nicht schwer, wenn wir die Eigenschaften Gottes kennen. Er hat Erbarmen mit uns. Er schenkt reichlich. Er schenkt Vergebung. Ich möchte uns heute durch einige Gedanken führen mit dieser Predigt. Und ich glaube, wir haben Folien dazu. Ursula hat das. Ich warte einfach darauf, bis du sie findest. Ich tut mir leid, wir haben da noch nicht richtig kommuniziert drüber. Die Grundsätze für diese Predigt heißen, Gnade heißt, dass mitten im Wettkampf, wenn wir uns mühen und dennoch das Spiel uns immer mehr aus den Händen gleitet, dass dann ein Schiedsrichter kommt und abpfeift und sagt, ihr habt's gewonnen. Ihr seid die Sieger. Dass dann der Trainer kommt und uns beglückwünscht und uns in die Dusche schickt. Das ist Gnade. Gnade ist das Ende des Konkurrenzkampfs, Ende des ewigen Vergleichs und des Leistungsdrucks. Gnade heißt, dass sich jetzt Gott auf unsere Seite gesellt hat und damit auch egal ist, wie gut oder schlecht wir gespielt haben. Gnade heißt auch, dass ich in meinen eigenen Ansprüchen mich zurücknehmen kann. Dass ich nicht zuerst nach Wundern und Visionen streben muss, sondern mich über die kleinen, über die ganz normalen Erfahrungen freuen darf, dass ich staunen darf über Verliebtheit oder über die Wirkung, die es hat, wenn ich die Wahrheit sage. Staunen darf darüber, wie es ist, ein Kind großzuziehen. Staunen darf, wie es gut tut, wenn wir uns gegenseitig vergeben. Gnade ist die immerwährende Bekehrung vom Misstrauen zum Vertrauen. Jetzt kommt's. Das Erste. Gnade ist, wenn mitten im Wettkampf, wenn wir uns mühen und dennoch uns das Spiel immer mehr aus den Händen gleitet, dass dann der Schiedsrichter das Spiel abpfeift und uns zu Siegern erklärt. Dass dann der Trainer kommt und uns beglückwünscht und uns in die Dusche schickt. Ich habe gedacht, der Fußballclub Rapid hat ja zurzeit keine leichte Zeit. Wieder einmal. Anderen Clubs in Österreich geht es etwas besser. Die Österreich-Auswahl der Damen hat eine Quali nicht geschafft. Als Fußballfans in Österreich muss man vielleicht immer wieder in Verzweiflung fallen. Ich kenne das nicht so, aber es ist manchmal das Gefühl, dass es anderen so geht. Und es wird sich an dieser Konkurrenzsituation auch in diesem Rahmen nicht viel ändern, denke ich mal, in Zukunft. Wir sind ein kleines Fußballland. Was hat jemand letztens gesagt? Wir sind halt ein Tischtennisland. Weil ich glaube, da haben wir zuletzt dann auch was gewonnen. Andere Nationen bauen ihren Nachwuchs weiter auf und sie werden darin vielleicht weiterhin besser sein als wir. Andere Clubs haben die dickeren Sponsoren an der Hand. Aber wenn wir diese Verhältnisse auf die Christenheit übertragen, auf Kirchen, auf Gemeinden, dann wird es schwierig. Wer kann sich denn heute den besseren Trainer leisten? Wer findet für seine Gemeinde den Generation Z-Pastor, der vielleicht jetzt gerade voll ins Schwarze trifft, weil er die Generation der ganz Jungen erreicht. Den, der alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Welche Gemeindegründung hat die besseren Startbedingungen? Wo sind die fähigsten Talente für Gemeindearbeit, die ich vielleicht woanders abziehen kann und die bei uns dann auch andocken sollen? Ich glaube nicht, dass Gemeinden und Christen diesen Wettbewerb nicht auch kennen. Dass es einerseits bei diesen erfolgreichen Gemeinden Euphorie gibt und Team Spirit, wie in den erfolgreichen Firmen. Und dass es andererseits Gemeindefrust und Abwanderung gibt, da wo es nicht diese elektrisierende Stimmung gibt, da wo nicht die Funken sprühen und Energie ohne Ende vorhanden zu sein scheint. Wenn wir da vorhin gehört haben in Jesaja 55, dass Gottes Gedanken anders sind als unsere Gedanken, dann glaube ich, sind wir genau an dem Punkt. Gottes Gedanken sind anders als unsere Gedanken, weil die Gnade, die Jesus uns angeboten hat, das alles eigentlich nicht braucht. Weil bei Jesus der Sieger ist, der mit leeren Händen kommt. Weil die, die nichts vorweisen kann, für Jesus erfolgreich ist. Erst wenn wir wie die Kinder kommen, die sich bei der Mutter ihr Taschengeld holen, ohne dass sie irgendwas dafür getan haben. Ohne dass jemand fragt, ob ich die Hausaufgaben auch gemacht oder die Katze gefüttert habe. Erst wenn wir wirklich wie die Kinder, wie die ganz Kleinen kommen, ohne Vorleistung, ohne irgendeine Mühe, durch die ich hätte gehen müssen, erst dann kann ich das Leben aus der Hand Jesu nehmen. Erst dann kann ich meine Hände richtig öffnen und mich beschenken lassen. Gnade ist alles andere als immer wieder in diesem Wettbewerb stehen. Gnade ist das Ende des Konkurrenzkampfs. Das ist der zweite Punkt. Gnade ist Ende des ewigen Vergleichs und des Leistungsdrucks. Wie viele Menschen heute daran leiden, auch in Gemeinden. Es gibt ja in der Zwischenzeit auch Kolleginnen und Kollegen von mir, die im Burnout sind. Und ich kann das nicht im Einzelnen beurteilen, aber ich finde schon, dass das alles auch in diesem Rahmen zu sehen ist. Vergleich, Leistungsdruck, Erwartungshaltung, Gemeinden, die von einem Hauptamtlichen alles wollen oder umgekehrt, die von ihren Mitgliedern alles wollen. Wie oft setzen wir uns in der Gemeinde unter diesen Leistungsdruck, unter diesen Eindruck des ewigen Vergleichs? Ja, wenn wir unseren Mangel ansehen, könnten wir vielleicht verzweifeln. Es gibt vieles, was groß als Lücke erscheint. Wo sind die Menschen, die Gott schon längst hierher hätte berufen müssen? Wo sind die Kräfte nach der Pandemie? Wo sind die Menschen, die nicht mehr kommen? Und schon wird unser Herz vorwurfsvoll, vielleicht auch hart. Dabei ist diese Verheißung ganz anders. Mit leeren Händen kommen. Und die achten, die das genauso tun, die nichts vorzubringen haben, die ganz schlicht da sind, die auch keine große Portfolio-Lebenslaufgeschichte mitbringen, in denen sie vorweisen können, was sie alles schon geleistet haben. Gnade ist das Ende des Konkurrenzkampfs, Ende des ewigen Vergleichs. Und wir dürfen schauen, wie Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern umgeht, mit welchen Leuten er sich abgegeben hat. Wo ist er gewesen? Bei denen, die am Rande waren, die bereits ausgestoßen waren, die nicht zu den Gewinnern der Gesellschaft gehört haben. Und bei den Kindern. Wenn Jesus sagt, dass er um diese Kleinen sich Gedanken macht, dann meint er Kinder und Unmündige und Entmündigte und Sprachlose und Stimmenlose in der Gesellschaft. Und Gnade heißt, dass sich jetzt Gott auf unsere Seite gestellt hat. Das ist das Dritte. Und damit egal ist, wie gut und schlecht oder schlecht wir gespielt haben. Das ist die Botschaft für Kinder und Außenseiter. Gott ist egal, wie gut oder schlecht wir gespielt haben. Kinder sind die Ersten, die das spüren. Ob ich schon wieder mitgezählt habe bei den Verfehlungen, die einem Kind vorgehalten werden können. Oder ob ich diese Liebe habe, mit der ich nur das Kind sehe. Ohne die Begleitmusik, ohne meinen Ehrgeiz, ohne die Ambitionen für sie oder für ihn. Ich bin selber immer wieder mit dieser Frage unterwegs gewesen und immer noch, was sehe ich in meinen Kindern? Ja, wie viel Projektion meiner eigenen Wünsche, meines eigenen Denkens für sie und wie wenig oft einfach nur sie als Menschen, als Lebewesen, als geliebte Kinder. Darum hat sich Jesus zu den Außenseitern gestellt, darum ist er bei ihnen gesessen und hat sich bei ihnen eingeladen, weil es das dort nicht gab. Gott auf unserer Seite. Das heißt, ich gehöre in einen Haushalt, in dem ich aufatmen darf, weil ich nicht mehr gemessen werde. Nicht an meinen Taten oder Untaten, nicht an meiner Erfolgsbilanz, nicht an dem, ob ich meine Sucht überwunden habe oder nicht, nicht an meinem Einkommen, nicht an meinem vorbildlichen Familienleben, auch nicht an meinen Fähigkeiten innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Nirgends im Neuen Testament wird die bevorstehende Stellung dieser Niemande, dieser Menschen aus den Randgruppen, dieser Kinder und Unmündigen dramatisch offenbart als in der Art, wie Jesus mit ihnen zusammen ist, indem er nämlich isst. Es gibt für den Dezember einen sehr erstaunlichen Monatsspruch, der davon redet, wie Wolf und Lamm benannt sind und Kalb und Löwe auf der Wiese weiden werden. Und das ist, glaube ich, ein Bild von der Zukunft, die uns auch als Menschen hier vor Augen gestellt wird. Dass es eben nicht mehr darum geht, dass der Gewaltige einen Vorrang hat. Und wenn Menschen mit Jesus essen, dann ist diese Gleichheit da, dann ist diese Ungleichheit aufgehoben, dann ist das da, was Gott für Menschen will, dass es nicht mehr das Ansehen der Person gibt, dass wir nicht mehr darauf achten, wer der andere ist, sondern nur mehr Gemeinschaft haben und Vertrauen. Jesus geht ganz bewusst zu denen, die nichts zu sagen haben und die am Rand sind. Und man kann gar nicht hoch genug einschätzen, welche Auswirkungen solche gemeinsamen Mahlzeiten auf diese Menschen gehabt haben müssen, auf arme Menschen, auf Sünder, auf Leute, die genau wissen, dass sie nicht in der Mitte der Gesellschaft stehen. Er hat sie als gleichwertig und als Freunde akzeptiert und er hat damit alle Beschämung von ihnen genommen, alle Demütigung und auch Schuld. Womit andere sie ständig konfrontiert haben, damit hat Jesus Schluss gemacht, indem er ihnen gezeigt hat, dass sie ihm etwas bedeuten, indem er den Kindern gezeigt hat, den Sündern, den Randgruppen gezeigt hat, dass sie ihm so viel bedeuten, damit hat er ihnen Würde zurückgegeben. Das ist Gemeinde, dass wir Würde zurückbekommen. Dass wir zu unserer Würde zurückfinden, weil andere uns dabei unterstützen, weil andere dabei auch am gleichen Strang ziehen und das auch genauso erleben dürfen für sich. Weg von der Beschämung. Das Interessante ist ja, dass bei diesen antiken Feiern wahrscheinlich das Essen im Liegen stattgefunden hat und da ist körperlicher Kontakt unvermeidlich, wenn ich mir überlege, ich liege um einen Platz herum, der vielleicht ein niedriger Tisch ist und dann muss jemand aufstehen und über den anderen drüber steigen und man wechselt vielleicht mal irgendwie den Platz oder muss sich etwas holen oder so. Davor hat Jesus keine Scheu gehabt. Körperlicher Kontakt. Und Jesus hat damit mit diesem Liegen zwischen den Ausgestoßenen deutlich gemacht, dass sie für ihn sauber sind, dass sie annehmbar sind. Ich möchte uns deswegen ans Herz legen, dass Tischgemeinschaft so ein Geheimnis ist. Egal, ob wir jetzt liegen oder sitzen, ich finde es eh gut, wenn wir sitzen, aber dass Tischgemeinschaft so ein Geheimnis ist, dass wir zusammenkommen und alle an einem Tisch sitzen und gleich sind und miteinander unterschiedslos und satt essen dürfen, unterschiedslos die Liebe Gottes erleben dürfen. Das wird beim Essen an einem Tisch in sichtbares Handeln umgewandelt, was Liebe Gottes ist. Am Tisch erst wird endgültig klar, dass die Sonne über den schlechten wie den guten Menschen gleich aufgeht. Dass der Regen gleichermaßen auf die ehrlichen und auf die unehrlichen Menschen fällt. Dass die Sünder an der Tischgemeinschaft mit Jesus teilhaben können, ist der deutlichste Ausdruck für das Evangelium und die barmherzige Liebe Gottes, der die Sünder erlöst. Und Gnade gilt deswegen auch gegen meine eigenen Ansprüche. Manchmal sind es ja wir selber, die uns quälen. Gnade heißt auch, das ist der nächste Punkt, dass ich nicht zuerst nach Wundern und Visionen streben muss, sondern mich über die kleinen, ganz normalen Erfahrungen freuen darf, staunen darf über Beispiele hier, Verliebtheit, über die Wirkung, die es hat, wenn ich die Wahrheit sage. Staunen darüber, wie es ist, ein Kind großzuziehen oder sich gegenseitig zu vergeben. Oft sind wir selbst mit uns am unzufriedensten und denken, wie kommt es, dass ich so wenig Erfahrung mache mit Gott? Wie wäre es, wenn wir Wunder und Visionen hätten unter uns? Und ich finde das nicht abwegig, dass wir Wunder und Visionen unter uns haben und Heilungen. Aber es kann manchmal auch ganz gut tun, wenn wir merken, das sind ganz kleine Erfahrungen, in denen Gott uns nahe sein will. Unter Anführungszeichen kleine. Darüber, was passiert, wenn wir ehrlich sind. Was passiert, wenn wir plötzlich uns durch Ehrlichkeit näher kommen. Was passiert, wenn wir uns gegenseitig vergeben. Eine große Diskussion in der Ökumene, und das ist mein letzter Punkt hier an dieser Stelle, ist dieses Thema Bekehrung, weil man in den Freikirchen, evangelikalen Kreisen das oft zu wenig sieht, in den großen Kirchen, wo die Bekehrung eigentlich ist. Und es müsste doch das viel mehr gepredigt werden, dass Menschen sich bekehren müssen, was ich auch nicht ganz falsch finde. Aber wenn wir über Gnade reden, dann ist Bekehrung eigentlich immer auch diese Abkehr vom Misstrauen und diese Hinkehr zum Vertrauen. Dass wir eigentlich unser eigenes Misstrauen fallen lassen und uns Gott so zuwenden, dass wir ihm ganz vertrauen. Das ist eigentlich Bekehrung. Und da frage ich mich, ob das nicht schon auch andere Leute, die unsere traditionellen Bekehrungsvorstellungen nicht erfüllen, genauso auch kennen. Gnade ist die immerwährende Bekehrung vom Misstrauen zum Vertrauen. Dass ich wegkomme von der Art, mich einzuigeln und mich einzuschließen in meinen eigenen Vorstellungen, wie ich Gott genügen müsste. Von dem Misstrauen, ob ich das denn tue, Gott genügen. Hin zu dem Vertrauen, dass ich das einfach sein darf bei Gott. Erst wenn ich mir und anderen zugestehe, dass ich selber nichts vorweisen kann, dass ich zerbrochen bin, dass ich eigentlich am Boden bin, dass ich Gnade nötig habe, dann kann auch dieses bedingungslose Vertrauen entstehen. Wenn ich weiß, dass ich mit allem, was ich tue, doch am Ende scheitere. Misstrauen ist immer dort da, wo ich noch etwas bei mir behalte, wo ich nicht loslasse, bei den Errungenschaften, die ich meine zu haben, bei dem, was ich vorweisen könnte, wo ich nicht vorbehaltlos bin. Und deswegen lade ich uns ein, und das soll eigentlich auch dann hinführen zum Lobpreis über der Gnade, die wir bei Gott finden dürfen, dass wir diese Ehrlichkeit gegenüber uns selbst finden und zurückfinden zu dieser Ehrlichkeit. Über unser eigenes Misstrauen hinweg. Dass wir unsere eigene Bedürftigkeit sehen und uns eingestehen, dass wir leere Hände haben. Erst diese Ehrlichkeit uns gegenüber führt uns dazu, dass wir wissen, dass es wahr, dass wir Sünder sind, vielleicht die Größten unter der Sonne. Und das finde ich spannend, wenn jemand ehrlich ist und wirklich ehrlich, dann ist es eigentlich unmöglich, dass man ihn persönlich kränkt. Weil da gibt es nichts mehr, was wir an Stolz und Verletzlichkeit vielleicht noch mit uns herumtragen könnten. Es ist nichts da, was kränken könnte. Die bereit waren für das Reich Gottes, die Armen, die Leute, die in ihrer Armut, ihrer Ausgestoßenheit, ihrer Situation sich gesehen haben und festgestellt haben, da ist nichts, was uns kränken könnte, das waren die Leute, die Gott gesucht hat. Leute, die nichts hatten, worauf sie stolz sein konnten. Und da beginnt auch diese Bekehrung vom Misstrauen zum Vertrauen. Wenn wir ehrlich sind mit uns selber, dann ist es eben so, dass es das erst für Gott bereit macht. Wir glauben immer, wenn wir ehrlich sind, dann sind wir gar nicht mehr annehmbar, dann kann Gott ja gar nichts mehr an uns finden. Aber Ehrlichkeit entfernt uns nicht von Gott, sondern sie zieht uns hin zu ihm. Sie eröffnet für uns diesen Strom seiner Gnade. Neues Vertrauen basiert und beruht eben nicht auf eigener Anstrengung. Es basiert auf unserer Ehrlichkeit, auf unserer Bereitschaft, unser Misstrauen abzulegen. Zu wissen, er meint es umfassend gut mit uns. Er ist so für uns da, wie ein Vater, eine Mutter für das Kind da ist, ohne daran zu denken, was das alles kostet. Misstrauen ablegen, Vertrauen, das ist die Bekehrung, die es braucht. Unser Heiligenschein mag schiefhängen, habe ich gedacht, manchmal ist das so. Unser Leben mag von Sünde strotzen, aber wir können heute wieder zu ihm kommen. Jetzt, in diesem Moment, wir können uns zu ihm bekehren. Wir können vom Misstrauen zum Vertrauen, vom Misstrauen zur Ehrlichkeit, vom Misstrauen zu diesem, dass ich mich fallen lasse in seine Hand. Das ist seine Einladung. Amen.